Zuerst eine Frage. Wer von euch weiss, was ein Find ist? Das ist ein Konkurrent. Ein Find. Ja, Niklas? Genau, wenn es zum Beispiel Krieg gibt, die zwei unterschiedlichen Seiten. Demian, du bist ein bisschen gut herhocken, dass der Demian hockt her ein bisschen gut. Richtig herhocken. Dann kann der Jamie auch normal herhocken. Also, ein Find, kann man vielleicht sagen, ist jemand, der gegen einen ist. He? Oder wo man nicht. Wo, ja. Sicher nicht jemand, wo man gerade einfach mit ihm gegen spielen kann, oder? Also, he, haben wir da mal. Jetzt habe ich nämlich eine Aufgabe für euch. So extra gross geschrieben. Siebpünktli, genau. Dass ihr Erwachsene auch noch sehen. Feind. Jetzt möchte ich aber, dass das weg ist. Könnt ihr mal probieren, das wegzuwerden, aber das Papier muss ganz bleiben. Und übrigens steht auf dem Stift, steht Permanent Marker, wasserfest. Wie werden wir jetzt den Find, den wir hier haben, wieder los? Ein Schwamm. Der Stift ist wasserfest, geht nicht. Also wir können ihn nicht einfach ausputzen. So ist eine Idee. Ja, aber ist er ja immer noch da, oder einfach hinter einem Blatt? Das ist eine Idee. Füllstift regradieren, ja, aber bei einem Wasserfesten geht das eben nicht. Soll ich es verraten? Die müsst zuerst euch zeigen. He? Und die Erwachsenen müssen warten. Was steht jetzt drauf? Freund. Was haben wir jetzt gemacht? Aus dem Find einen Freund gemacht. Ist der Find weg? Ja, oder? Ich möchte euch zudem eine Geschichte erzählen. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Ich habe sie vielleicht schon mal in der Predigt erzählt. Aber ich bin, als ich 17 war, bin ich für ein Jahr auf Südafrika. Und das ist schon lange her, ja, als ich 17 war. Und ich weiss noch, als ich dort angekommen bin, war es gerade Zeit gewesen, wo sie zum Teil in dieser Region starke Gewitter hatten. Und ich bin dort angekommen und wir hatten so einen Feldweg müssen fahren zu dieser Farm. Und also aus meiner Sicht war das kein Weg mehr gewesen, weil das war einfach so sandiger, lehmiger eigentlich Grund gewesen. Und wo es halt so stark geregnet hat und es nicht gegangen ist, hat es durch das Wasser ganz viel weggeschwemmt. Dann hast du die Strasse gehabt und dann hast du zum Teil so tiefe Gräben drin gehabt, auf diesem Feldweg. Also es war recht holprig gewesen. Und dann habe ich schon gedacht, ja gut, jetzt bin ich definitiv an einem anderen Ort als in der Schweiz. Und die Farm, wo wir drauf waren, die hat Avonmore Farm geheissen. Und nebendran hat es noch andere Farmen gehabt und die eine davon hat am Oom Edgar, ist das gewesen. Der Oom Edgar ist in Südafrika, ist es so ein bisschen gang und gäbe, dass man allen, die ungefähr 10 Jahre älter sind als man selber ist, Oom oder Tani sagt, Onkel oder Tante. Genau, aber der Oom Edgar war der Vater von Heino, der das Projekt geleitet hat, das ich mitgemacht habe. Und dem hat eigentlich das Land um das gehört. Und er hat, als meine Mami und mein Papi zu Besuch waren, nachher mal erzählt, wie das gelaufen ist, dass sie die Avonmore Farm, wo das Projekt drauf war, haben bekommen. Zwar hat er seine Farm gehabt und nebendran hat es eben so einen Nachbar gehabt. Und der ist ober mega müde. Es ist einfach wirklich so ein richtig ekliger Typ gsi. Und immer, wenn es um Grenzen gegangen ist, wo ist wer oder wo darf man durchfahren, ist einfach, man hat ja nicht bei ihm dürfen über die Straße fahren und es hat halt mehr als einen Weg gehabt zu diesen Farm. Und manchmal wäre es gäbig gsi, man hätte können vielleicht nicht mehr anders durchfahren. Auf jeden Fall ist das so sehr ein schwieriger Mensch gsi und sehr eine schwierige Nachbarschaft. Und nachher hat es einmal so richtig fest gestürmt und gewittert und geregnet. Und nachher ist der Weg zu dieser Avonmore Farm, wo ich ja dann auch gesehen habe, wie das aussehen kann, so schlimm der Weg gewesen, dass wir nicht mehr durchfahren konnten. Und dann hat er nicht mehr auf seine Farm können. Und dann ist er zum Oom Edgar und hat ihn gefragt, dürfte ich echt über dein Land fahren? Und Oom Edgar hat ja gesagt. Und dann ist der Nachbar gegangen und dann hat der Oom gedacht, nein! Was bin ich ja nur für einen Double? jetzt hätte ihm das Mann so richtig zurückgehen können. Jetzt hätte ich Nein sagen können und er hätte nichts machen können. Das ist mein Land. Und er hat es mit seiner Frau besprochen, der Dani Frida, ob er jetzt einen Fehler gemacht hat, dass er das dem erlaubt hat. Und sie gesagt hat, nein, das war gut gewesen. Das war das Beste gewesen, was du machen konntest. Ja, ja, das auch. Aber wisst ihr, warum es nachher passiert ist? Aus dieser schwierigen Nachbarschaft und wo der Nachbar seine Farm verkaufen wollte, hat er ihnen das zu einem ganz, ganz günstigen Preis verkauft, schon fast ein bisschen geschenkt. Und das war die Möglichkeit gewesen, dass sie das Projekt machen konnten, wo sie nachher einen Ort hatten. Und das finde ich eine super Geschichte, um zu zeigen, was passieren kann, wenn wir, auch wenn jemand ecklig ist mit uns, lieb und nett sind zu. In der Bibel heisst es, dass Jesus für uns gestorben ist, wo wir Sünder waren, dass er uns schon gern hatte, wo wir noch seine Finden waren. Und wisst ihr, wie Jesus uns nennt? Er nennt auch wenn wir manchmal noch Sachen falsch machen. Aber er zeigt uns, wie sich jemand verändern kann, wenn wir nett sind zu ihm, auch wenn er schwierig ist. Mhm. Ja, auch wenn man hässlich ist. Ja, das wäre nicht gegangen, Demian. Da hättest du mit dem Flug nichts machen können. Das war so matschig und überschwemmt. Das ist wirklich nicht gegangen. Der Boden ist dort ganz anders als hier. Da kann das ganze Bitze einfach wegschwimmen. Aber was ich euch mitgeben ist, wenn ihr jemanden habt, wo ihr findet, oh, mit dem ist es so schwierig oder der ist gang so fies zu mir, überlegt mal, wie ihr euch vielleicht heute von einem findet, von jemandem, was mühsam ist, zu einem Freund machen. Dass wir alles probieren, Liebe weiterzugeben, so wie Gott uns gerne hat. Und vielleicht auch manchmal Ja zu sagen. Und zu helfen und nicht dem inneren Stimmli nachzugeben, was sagt, ah, jetzt könnte ich es zurückgeben. Zaubern, ja, das können wir leider nicht. Aber beten können wir. Und das ist noch viel, viel mächtiger als zaubern. Genau, weil für Gott ist nichts unmöglich. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Helfen. Und das geht eben nicht. Und dann bin ich jetzt gespannt auf die Schriftlesung von Marcel. Danke, ihr dürft wieder auf Platz.
Also Barbara, ich bin natürlich versucht, jetzt zu sagen, erzähl uns doch noch Geschichte so statt die Schriftlesung. Das war so spannend gewesen, wirklich. Für die Einstimmung für die Predigt lese ich aus dem Matthäus 22, ab Vers 34 bis Vers 40. Und da steht, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten.
In der letzten Woche bin ich immer wieder so über Artikel gestolpert, wo diskutiert wurde, ob der Muttertag nicht abgeschafft werden sollte. Ob das noch zeitgemäß ist oder nicht einfach ein Überbleibsel des Patriarchats und das entspräche doch gar nicht mehr dem Familienmodell. Es gab auch so Kontroversen über Kitas, die gesagt haben, wir basteln nichts mehr zum Muttertag, weil es sei ja nicht mehr, da fühlen sich doch alle ausgeschlossen, die dann keine Mutter haben oder die vielleicht zwei Väter haben oder was auch immer. Oder ja, es gab, war also noch spannend zu sehen, wie das diskutiert wurde, dieser Tag. Mein eigenes Verhältnis zum Muttertag ist gespalten. Ich fand das in der Gemeinde jeweils immer etwas als Kind oder als Teenager sehr schräg, wenn ich nach dem Gottesdienst am Muttertag eine Rose bekommen habe am Muttertag und ich dachte, ja, hallo, ich bin keine Mutter, ja, du willst es irgendwann. Und ich so, okay, weiß ich noch nicht. Einerseits finde ich es wichtig, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, um Mütter und ihren Einsatz wert zu schätzen. Das Gleiche gilt aber auch für Väter. Andererseits bin ich mir aus meiner eigenen Erfahrung mit der Fehlgeburt bewusst, wie schmerzhaft so ein Tag sein kann, wenn es um Muttersein geht. Es ist so diese Ambivalenz. Ich habe mich für heute gegen eine klassische Muttertagspredigt entschieden. Gleichzeitig ist es vielleicht eben doch eine Muttertagspredigt. Denn ich bin heute Mutter und das Muttersein ist ein großer Teil meiner Identität und ein noch größerer Teil meines Alltags. Deshalb ist auch meine Beziehung zu Gott davon geprägt, weil mich das Muttersein immer wieder herausfordert, mir aber auch Anstöße gibt, mich mit Gottes Liebe tiefer auseinanderzusetzen. Ich bin auf Instagram vor einiger Zeit auf eine Aussage gestoßen, und zwar auf dem Kanal oder Feed oder was auch immer, von einer Töpferin. Und da war ein Bild, wie sie etwas, oder ein kurzes Video, wie sie etwas macht. Und darunter stand folgende Aussage: Love is the answer. The question is not important. Liebe ist die Antwort. Die Frage ist nicht wichtig. Liebe ist die Antwort, die Frage ist nicht wie. Mein erster Gedanke war, wow, was wäre, wenn ich all den Anforderungen und Fragen und Bedürfnissen meiner Kinder immer mit Liebe antworten würde? Dieser Satz hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es ist schon gut, Lila. Was wäre, wenn ich allem, was mir begegnet, mit Liebe... Du darfst schon, hast du Hunger? Schau mal, Jamie, dort im schwarzen Sack. Was wäre, wenn ich allem, was mir begegnet, mit Liebe antworte? Unabhängig der Situation. Jedem Menschen, jeder Frage, jedem Problem, jeder Angst, jedem Zweifel. Wie würde sich wohl mein Umfeld verändern? Wie würde ich mich verändern, wenn ich immer mit Liebe antworten würde? Was würde sich ändern? Damit meine ich nicht, dass ich einfach alles geschehen lassen würde oder einfach zulassen würde und keine Grenzen mehr setzen dürfte. Ich meine auch nicht, dass ich mich und meine Bedürfnisse, meine Werte und Überzeugungen über Bord werfen würde. Aber auf alles liebevoll reagieren? Und was würde das überhaupt bedeuten, mit Liebe zu antworten? In der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe beim Abendmahl, sprach ich darüber, dass sich Gottes Liebe als roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Gottes Liebe als reine Agape-Liebe ist unabhängig von unserer Liebe oder unserer Leistung. Gott liebt uns zuerst. Unsere Liebe zu ihm ist die Antwort auf seine Liebe. Ich habe darüber gesprochen, dass unsere Liebe und auch unser Lieben nur durch Gottes Lieben möglich ist. Denn wenn wir uns von Gott geliebt wissen, müssen wir nicht mehr um Anerkennung kämpfen, keine Angst mehr davon haben, nicht zu genügen. Agape-Liebe, Gottes Liebe schafft Raum zum Atmen, zum Sein, Raum für Veränderung. Eine solche Liebe macht Wachstum möglich. Sie führt zu Annahme und damit auch zu innerem Frieden. Eine solche Liebe macht echte Begegnung möglich, Begegnung zwischen Gott und mir, aber auch zwischen mir und meinen Mitmenschen. Dies, weil Liebe keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, Gut oder Böse macht und niemanden abstempelt oder ausgrenzt. Ich habe damals gesagt, dass Gottes Liebe eines der grundlegendsten Themen der Bibel ist. Und heute sind wir beim zweiten solchen grundlegenden Thema der Bibel. Liebe deinen Nächsten. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Liebe deinen Nächsten, dieses Doppelgebot. Und wir werden uns heute ein wenig Gedanken dazu machen. Mit verschiedenen Bibeltexten. Ich werde nicht immer die ganzen Texte lesen. Ich gebe euch die Bibelstellen an. Dürft ihr gerne zu Hause im Kontext lesen. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Jesus deutlich festhält, dass Gott und seinen Nächsten zu lieben das höchste Gebot ist. Dass über allem die Liebe steht. Und zwar liebe Gott, liebe Nächsten. Und in der Stelle, die wir gehört haben, sagt er, dass daran das ganze Gesetz hängt. Und die Propheten. Die ersten vier Gebote, das Fläschchen, das mit Jamie angeschrieben ist. Lilo, kannst du lesen für dich? Die ersten vier Gebote der zehn Gebote, die unsere Beziehung zu Gott behandeln und die anderen, wo es um die Liebe zum Nächsten geht. Und alles hängt daran und alle anderen Gebote und Aufforderungen in der Bibel hängen alle daran. Und damit gibt uns Jesus ein wichtiges Prinzip mit diesem Doppelgebot. Ein wichtiges Prinzip, um sein Wort und seine Gebote zu interpretieren. Es geht immer um Liebe. Oder anders gesagt, wenn die Regel, das Gebot, das wir zu befolgen versuchen, dazu führt, dass sich jemand anderes nicht geliebt fühlt, dann haben wir wahrscheinlich missverstanden, was Gott mit diesem Gebot gemeint hat. Liebe ist die Antwort. Und das unterstreicht auch Jesus in der Bergpredigt, indem er aufzeigt, dass das den Gebot zugrund liegende Prinzip der Liebe mehr ist als einfach ein bloßes Einhalten des Gebotes. Wenn er zum Beispiel in Matthäus 5 dann auch erklärt, ja, ihr habt gehört, du sollst keinen Mord begehen. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, die darunterliegende Haltung, die fehlende Liebe ist das Problem. Im 1. Korinther 13 zeichnet uns Paulus ein wunderschönes Bild davon, was es bedeutet, einander wirklich zu lieben. Dabei zeigt er uns einerseits, mit was für einer Liebe wir von Gott geliebt sind, und gibt uns gleichzeitig ein Vorbild für unsere Liebe untereinander. Ich lese einzelne Verse aus diesem ganzen Kapitel 13. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, und die größte davon ist die Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe spielt nichts eine Rolle. Liebe ist die Antwort. Die Frage ist nicht wichtig. Und unsere Liebe ist immer eine Antwort auf Gottes Liebe. Auch die Liebe zu unserem Nächsten ist eine Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Vor allem, wenn wir verstehen, was oder wer unser Nächster alles ist oder sein kann. Wir kennen die berühmte Geschichte des barmherzigen Samariters, die Jesus als Antwort auf die Frage, ja, wer ist denn mein Nächster, erzählt. Wir kennen sie und wir denken, ja, ja, ist gut. Ich bin nicht so wie dieser Priester oder dieser Levit, der einfach vorbeigeht an einem Glaubensbruder. Und dann ist dieser Samaritaner da. Und was Jesus uns dort aufzeigt, ist, dass seine Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben, denjenigen einschließt oder diejenigen einschließt, die vom Rest der Gesellschaft ausgeschlossen sind oder unterdrückt werden oder verachtet, sind vielleicht gerade die Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Liebe deinen Nächsten, liebt einander. In seinem Brief an die Gemeinde schreibt Jakobus, der Halbbruder von Jesus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht, wenn ihr das königliche, also in Jakobus 2, Vers 8 schreibt er, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Und auch Petrus ruft zu der Liebe untereinander auf. Im 1. Petrusbrief 4, Vers 8 bis 9. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Es gibt so viele Texte und der nächste Text ist ein wunderbarer Text über die Liebe. Und lest den doch heute Nachmittag ganz. Das ist der 1. Johannesbrief, das Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Ich werde nur einzelne Verse herauspicken. Aber Johannes, dieser geliebte Jünger, schreibt so viel Tiefes über Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zueinander. In Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vers 19, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Liebt einander. Doch unser Nächster ist eben nicht nur unser Bruder oder unsere Schwester, nicht nur unsere Glaubensgeschwister oder unsere Freunde oder unsere Gleichgesinnte. Nein, unser Nächster schließt auch unsere Feinde mit ein. Jesus sagt in Lukas Evangelium 6, ist das aufgeschrieben, Vers 27, doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vers 31. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Vers 35. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nichts, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Love is the answer. Liebe ist die Antwort. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Simpel, einfach, oder? Liebe deine Feinde. Puh, was für eine Aufforderung. Mir fällt es ja schon manchmal schwer, meine Familie, meinen Mann, meine Kinder, die ich ja wirklich von ganzem Herzen liebe, wirklich zu lieben, indem ich geduldig und liebevoll bin und mich nicht ärgere, nicht genervt reagiere. Und jetzt soll ich Menschen, die gegen mich sind, die mich beleidigen, die meinen Wert nicht anerkennen, jetzt soll ich solchen Menschen Gutes tun. Und zwar nicht einfach nur Gutes tun, nein, ich soll sie lieben. Denn jemanden zu lieben ist mehr als ihn zu tolerieren oder einfach nett zu sein. Jemanden zu lieben bedeutet, ihn oder sie unabhängig ihrer Leistung, unabhängig ihres Verhaltens anzunehmen. Sie oder ihn als Kind Gottes mit unendlichem Wert zu sehen. Zu lieben bedeutet, den Menschen zu sehen und anzunehmen als der oder die, die sie sind, ohne zu verurteilen, ohne zu richten. Etwas, das uns ja schon innerhalb unserer Familien, unserer Glaubensfamilie, innerhalb unserer Gemeinde, unserer Gemeinden, innerhalb der Familie der Christen zum Teil schwerfällt. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir uns als Christen, gerade weil wir Christen sind, viel verurteilender oder viel richtender gegenüber einander verhalten. Wir sind schließlich gerettet. Die anderen sind verloren. Wir gehören dazu, die anderen noch nicht. Wir haben die Wahrheit schon erkannt. Sie tappen im Dunkeln. Und dann denken wir, ja, ist gut. Wir lieben die anderen, ja. Aber ihre Entscheidungen, die hassen wir. Ihr Verhalten geht gar nicht. Wir lieben unsere Feinde, aber aus der nötigen Distanz. Wir predigen, liebt den Sünder, hasst die Sünde. Aus der Distanz mag das ja vielleicht klappen, aber im realen Leben wird das schwierig. Ich möchte einen letzten Text mit euch lesen. Und zwar im 2. Petrusbrief, im Kapitel 1, Vers 3 bis 9, beschreibt Petrus, wie Liebe eine Entwicklung ist und was es beginnt und wohin es führt. Ich lese nach der Hoffnung für alle, 2. Petrus 1, 3 bis 9. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Und wenn wir da Johannes im Hinterkopf haben, wer Gott kennt, Gott ist Liebe, liebt einander. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiterkommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Liebe deinen Nächsten ist nur durch Gottes Liebe möglich. Nur durch seine Liebe verändert sich unser Herz. Durch ihn, durch seine Liebe werden wir nicht nur liebenswert, sondern auch liebevoll und liebend. Nur durch diese Entwicklung oder Steigerung, die Petrus beschreibt, wird es uns möglich, unseren Nächsten zu lieben. Wir müssen zuerst Gott kennen, ihm Vertrauen lernen und seinen Willen für unser Leben annehmen. Durch unsere Liebe Zu Gott und seiner Liebe zu uns werden wir fähig, anderen Menschen offen zu begegnen, sie kennen und mögen und lieben zu lernen. Solange wir aber die Mentalität des Sünder lieben, Sünde hassen haben, bleibt uns dies verwehrt. Diese Mentalität wird nie zu echter Liebe führen. Sie wird höchstens erzwungen sein und auch so wirken, denn solange wir etwas an einem anderen Menschen hassen, können wir ihn nicht wirklich annehmen, geschweige denn lieben. Doch wie wir anderen Menschen begegnen und wie wir sie behandeln, zeigt auf, ob wir Gott lieben oder nicht. Eine echte Begegnung wird nur möglich, wenn ich bereit bin, meine vorgefertigte Meinung, mein Urteil wegzulegen und den Menschen dahinter zu sehen. Den Menschen mit seiner Geschichte, seiner Not, seinen Fragen und Zweifeln, seiner Suche. Bei mir trifft das einen Nerv. Ich finde Gottes Liebe äußerst herausfordernd. Einerseits die Art, wie er mich liebt, das zu akzeptieren, zu verstehen, dass er mich einfach so liebt, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten und Fehltritten und immer wieder den gleichen, ich weiß es eigentlich besser, Momenten. Aber auch diese Aufforderung, so wie er mich liebt, diese Liebe weiterzugeben und meinen Nächsten zu lieben. Wenn Gottes Antwort auf mich seine Liebe ist, bin ich aufgefordert, meinen Mitmenschen mit der gleichen Liebe zu begegnen. Wenn Gott mir durch seine Liebe Raum zum Atmen, Raum zum Wachsen und Raum zur Veränderung schenkt, dann bin ich dazu aufgefordert, den gleichen Raum auch meinem Nächsten zu geben. Das bedingt aber die Bereitschaft, mein Gegenüber anzunehmen. Auch dann, wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, nicht alles verstehen kann. Zu lieben bedeutet nicht, alles gut zu heißen, aber es bedeutet, durch Annahme und Verständnis Raum für echte Veränderung zu schaffen. Es bedeutet, offen zu sein, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, zuzuhören, verstehen zu wollen, ohne gleich zu urteilen. Den Menschen und nicht seine Entscheidungen oder sein Verhalten in den Vordergrund zu stellen. Und nicht einfach so, ja, ich liebe dich jetzt, damit du dich veränderst, denn das ist auch keine Liebe, sondern Manipulation. Aber wie sieht das im Alltag aus? Wie setze ich dieses Liebe deinen Nächsten um? Wie setzen wir das um? Als Individuen, als Gemeinde? Leben wir dieses Liebe deinen Nächsten wirklich? Wie sieht es mit dem mühsamen Chef aus? Mit dem Klassenkameraden, der einem dauernd ärgert, oder der Klassenkameradin? Ich bin noch nicht ganz beim Gendern angekommen. Wie antworten wir dem überzeugten Verschwörungstheoretiker oder dem theologischen Hardliner, dem Hardcore-Veganer, oder dem Gemeindeglied, das theologisch oder wenn es um Musik geht oder was auch immer, ganz an einem anderen Punkt ist als ich? Wie sieht es mit dem Atheisten aus, der meinen Glauben immer wieder in Frage stellt? Wie begegnen wir den Randständigen, dem Bettler auf der Straße, dem reichen Banker, dem schwulen Pärchen mit einem Kind aus Leihmutterschaft, der immer nörgelnden Nachbarin, dem Migranten, der die Surprise verkaufen will? Lieben wir sie? Sehen wir sie als Mensch und nicht nur als Stereotyp? Oder warten wir zuerst darauf, dass sie sich für uns interessieren, sie sich ändern? Wer macht den ersten Schritt? Ist Liebe unsere Antwort? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, wohl kaum immer. Bei mir jedenfalls nicht. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Aber ich weiß, dass Gott mich und uns alle in unserer Liebe zueinander reifen lässt. Und bis dahin träume ich. Bis dahin träume ich unter anderem von einer Gemeinde, in der jeder willkommen ist. Come on in, it's open. Egal, wo du herkommst. einer Gemeinde, in der sich jeder akzeptiert und angenommen fühlt. Ich träume von einer Gemeinde, in der weder arm noch reich, rechts oder links, konservativ oder liberal eine Rolle spielen. Eine Gemeinde, in der sich jeder unabhängig seiner Leistung, seiner Herkunft oder seiner Vergangenheit geliebt fühlt. Ich träume von einer Gemeinde, in der durch die erfahrene Liebe Gottes Liebe die Antwort ist. Wer träumt mit? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen. Er segne dich mit seiner Liebe, die gnädig ist, die geduldig ist, die kein Ende kennt, die sich nicht aufbleibt und nicht neidisch ist, die nicht ihren eigenen Vorteil sucht. Er segne dich mit seiner Liebe, die Bestand hat, die allem Stand hat, die sich freut an dir und dich nie wird verlassen und dir an jedem Ort nachgeht und mit seiner Liebe immer wieder heim zu sich ruft. So möge Gott dich segnen. In deinem Namen. Amen.